SWR Kultur am Samstagnachmittag. Seit Donnerstag läuft er bei uns in den Kinos, der neue Superman-Film. Aber auch wenn die Welt in diesen Zeiten durchaus Superhelden oder Heldinnen gebrauchen könnte, wir wollen den Film jetzt nicht besprechen. Aber dieses erstaunliche Phänomen der Superhelden schon. Mit einem Mann, der sich auskennt. Markus Dichmann hat gerade ein Buch über Superhelden rausgebracht. Boom! Die Welt der Superhelden, die ersten 100 Jahre heißt es. Und Markus Dichmann ist Moderator bei Deutschlandfunk Nova und Gastgeber des Geschichtspodcasts Eine Stunde History, der den Deutschen Podcastpreis gewonnen hat und für den Deutschen Radiopreis nominiert war. Hallo Markus Dichmann.
Grüß dich, Markus.
Du magst wirklich Superheldengeschichten, ne? Wie bist du drauf gekommen und was fasziniert dich so daran?
Ich mag sie wirklich. Ich lese sie jeden Abend vorm Einschlafen. Das ist so ein letztes Ritual, jeden Tag mir nochmal Superhelden anzuschauen. Ja, wie bin ich dazu gekommen? Das ist nun wirklich eigentlich nur noch schwer zu rekonstruieren. Ich kann mich erinnern, so als Schulkind etwa das erste Mal Batman gesehen zu haben. Und zwar die Zeichentrickserie, die damals so im Kinderprogramm am Vormittag, am Wochenende lief. Und dass das schon ganz bald dann für mich eigentlich das Highlight jeder Woche war, bevor meine Eltern oder meine Mutter dann wach waren, schon mal zum Fernseher zu schleichen und heimlich zu gucken. Und so ist das dann immer weiter reingeschlichen. Meine Mutter hatte dann irgendwann, das war eigentlich die Initialzündung, muss man sagen, dann die intelligente Eingebung, da mal zwei Comics mit nach Hause zu bringen. Das weiß ich nur. Also mir war im Grunde am Anfang ja gar nicht klar, dass das Figuren aus so Heften sind, sondern ich kannte nur diese Zeichentrickserien. Und dann kam sie mit einem X-Men und mit einem Spider-Man-Comic, die sie irgendwo im Kiosk aufgegabbelt hatte, um die Ecke. Und ja, ab da war es dann geschehen eigentlich.
Dein Buch, Boom, startet wirklich mit einem Boom. Mhm. Du sagst nämlich, Superheldinnen und Superhelden sind Vorboten des Faschismus. Warum das denn?
Ja, habe ich entlehnt, muss ich fairerweise gleich gestehen, von Alan Moore. Ich fasse es ganz knapp zusammen. Alan Moore gilt als die Koryphäe des Genres, hat sich im Grunde an allen großen Figuren erprobt, hat auch einen ganz, ganz wichtigen, vielbeachteten Superman-Comic geschrieben, hat aber vor allem Watchmen geschrieben, falls das jemand kennt. Hat das New York Magazine mal unter die 100 besten Novellen aller Zeiten gewählt. Also da hat es ein Comic dann auch mal wirklich so in die Literatur geschafft. Das ist ja sonst wirklich schwer voneinander abgetrennt, sorgen die Kritiker immer wieder für. So, und dieser Alan Moore, der hat gesagt, wenn jetzt also zum Beispiel beim neuen Batman-Film vor den Kinos weltweit Millionen Menschen stehen, meistens Männer, die sich nach einem Typ sehen, der nachts durch die Straßen zieht und Verbrecher mit seinen bloßen Fäusten zu Klump haut, dann ist das für ihn ein Ausdruck von einer gewissen Infantilität. Also diese Männer, er spricht da immer explizit von Männern, seien also jetzt nicht irgendwie erwachsen geworden und würden heute Superhelden toll finden, sondern die seien eigentlich in ihrem Kindesalter stecken geblieben, würden sich immer noch nach diesen einfacheren Realitäten der Superhelden sehnen. Und wer sich nach einfacheren Realitäten mit starken Männern, die schnell durchgreifen, sehnen würde, würde sich auch nach dem Faschismus sehnen. Das mal jetzt so in Kurzfassung. Und diese These ist natürlich für jemanden, der wie ich Superhelden liebt und in ihnen nicht, explizit nicht Vorboten des Faschismus sieht, eine steile Herausforderung. Deshalb habe ich mich an der versucht, so ein bisschen abzuarbeiten.
Aber ich meine, es ist ja was dran. Die Dinger sind wirklich erschaffen worden für 12-jährige Jungs im Grunde. Und ich habe, wenn ich die Filmtrailer sehe im Kino, auch immer das Gefühl, das ist der wahrscheinlich kleinste gemeinsame Nenner des globalen Massengeschmacks, oder?
Puh, also da fangen wir mal an mit den Männern. Also tatsächlich haben es zwei Teenage-Jungs ja überhaupt erst angefangen. Also zwei Teenage-Boys sind die Erfinder von Superman, Jerry Siegel und Joe Shuster, zwei Migrantenkinder aus Cleveland, Ohio, gar nicht aus New York, wie oft immer wieder gesagt wird. Und die haben sich an Jungs gerichtet. Die haben also das gemacht, was sie selber interessiert hat. Die haben für ihre Peergroup mehr oder weniger geschrieben. Und so hat das alles angefangen. Allerdings ist ja auf Superman quasi im selben Atemzug mit Wonder Woman schon der erste weibliche Gegenentwurf und damals übrigens wirklich sogar ein inhaltlicher Gegenentwurf erschienen. Eine Heldin, die nicht nur mit den Fäusten die Probleme lösen will, sondern auch auf andere Art und Weise, zum Beispiel mit dem gesprochenen Wort. Das heißt, das Genre hat ja von Anfang an schon immer alle Möglichkeiten geboten. Batman ist anders als Superman eine Crime-Figur, ein Detektiv. Ja, Flash ist im Gegensatz zu Superman eine Science-Fiction-Story, genauso wie Green Lantern. Also das Genre hat sich eigentlich früh ausdifferenziert. Ich glaube, natürlich hast du irgendwo recht und da ist schon ein wahrer Punkt dran, wenn ich mir angucke, mit wem ich so ins Kino gehe und wer da so alles sitzt, ja, dann sehe ich da natürlich viele Männer. Mhm. Aber das ist auch ein Teil in meinem Buch, über den ich eher so zum Schluss spreche, dass das vielleicht aber auch nicht verkehrt ist, dass es auch nach wie vor männliche Helden in der Popkultur gibt als Symbolfiguren. Also nachdem das, sage ich mal, Jahrhunderte oder sogar Jahrtausende lang vielleicht die einzigen Identifikationsfiguren waren, ist sie ihnen zuletzt ja ganz schön auf die Pelle gerückt worden. Und wenn heute dann ein Superman einem jungen Mann Orientierung gibt, dann freue ich mich eher erstmal.
Kommen wir mal kurz auf die Wonder Woman, weil du ja zugegeben hast, dass du vor allem von Männern umgeben bist, wenn du ins Kino gehst. Ja. War Wonder Woman denn tatsächlich als Superheldin für Frauen konzipiert oder sollte das nicht für die Jungs noch eine erotische Komponente reinbringen?
Also sie ist ja von einem zwei Frauen, ein Mann gespannt, erfunden worden, die auch damals in einer polyamorösen Beziehung miteinander lebten und war im Grunde, heute würde man vielleicht sagen, multikodifiziert. Also der Mann in der Erfinderrunde, der hat tatsächlich gesagt, okay, wenn wir zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg Comics zu den GIs nach Europa rübergeschifft werden, dann möchte ich die tatsächlich auch mit feministischen Botschaften, diesem First-Wave-Feminism dieser Zeit erreichen können. Ich mache sie ihnen aber schmackhaft, indem Wonder Woman im hochhackigen Stiefeln und einem knappen Kostümchen rumrennt. Das war seine Idee, ein Männerpublikum für diese Themen zu begeistern. Das ist natürlich aus der Zeit gefallen, das ist mir schon klar. Aber wir reden ja von 1942, ne? Wo das sozusagen der Angang eines Mannes war, der sich selbst als Feminist identifiziert hat. Die beiden Frauen, die mit ihm zur Sache gegangen sind, die haben sich das viel eindeutiger vorgestellt, dass Wonder Woman wirklich also eine feministische Figur mit feministischen Botschaften ist. Und sie war tatsächlich die erste Heldin, Superheldin, die auch viele weibliche Leserinnen dann gewonnen hat. Also es war dann auch kein reiner Jungszirkus mehr, auch wenn diese, du hast ja gerade auch von dieser sexualisierte Dimension da angesprochen, dass da irgendwie mit reinspielt. Ich sag dann in meinem Buch am Ende, das ist extrem schwierig aus heutiger Sicht zu beurteilen. Ich würde behaupten, eine Feministin aus dem Jahr 2025 würde mit vielem von dem, was ich gerade gesagt habe, jetzt nicht so super resonieren. Aber für 1942 fand ich es jedenfalls einen interessanten Angang.
Superhelden brauchen immer einen fiesen Gegenspieler.
Davon, ja, da gebe ich dir recht.
Heute in der wahren Welt ja auch mehr als genug. Und tatsächlich tauchen die Masken und Kostüme der Superhelden bei Demos für mehr Menschenrechte und anderem auf und werden in Beschlag für alles Mögliche genommen. Kannst du dieses Phänomen erklären? Mit Märchenfiguren gegen die reale Bedrohung?
Also, das kann ja eigentlich nur daran liegen, dass diese Figuren einem irgendwie Hoffnung geben. Und man Symbole der Hoffnung braucht und man sich hinter, du hattest ja vorhin gesagt, der kleinste gemeinsame popkulturelle Nenner der Welt. Ja, also wenn im arabischen Frühling kleine Jungs mit Superhelden-T-Shirt auf die Brust gehen, dann wissen alle anderen, was gemeint ist und die ganze Welt weiß, was gemeint ist. Dass dieser Superman also gegen, das Verrückte ist ja, weil wir vorhin auch beim Faschismus und so waren, Superman ist ja der stärkste von allen. Aber auf wessen Seite steht er? Auf der Seite der Schwachen. Und er würde seine Stärke nie gegen einen Schwächeren einsetzen, sondern nur gegen die noch Stärkeren, die es ja immer gibt. Und das ist natürlich bestes Futter für jemanden, der sich gegen einen Autokraten stellen möchte oder auch dagegen demonstrieren möchte. Also ich glaube, es funktioniert über diese Idee der Selbsterhebung, Emanzipation, Fantasie, Stärke, Hoffnung. Weil wenn man, wir erleben das ja noch gar nicht, aber wenn man in einem autokratischen System lebt, ja, jetzt habe ich gerade noch gesagt, um Gottes Willen, also wenn man in einem autokratischen System lebt, ja, dann ist man, denke ich, ja oft an ziemlich vielen Stellen ziemlich überfahren und ziemlich hoffnungslos und weiß nicht, wie man sich wehren soll. Und da kann ich mir nur vorstellen, dass so eine Figur einem Hoffnung geben kann.
Für jemand wie dich sind die Superheldengeschichten wahrscheinlich auch ein schöner Ausgleich, denn in deinem preisgekrönten Geschichtspodcast bei Deutschlandfunk Nova, eine Stunde History, erzählst du den Leuten Fakten. Mehr Realität geht eigentlich nicht, vom alten Rom bis zu Covid. Wie erzählst du Geschichte, dass sie für junge Menschen interessant wird?
Eine große Überschrift des ganzen Podcasts ist, erstmal zu erklären, warum das jetzt was mit uns zu tun hat. Ja, also wenn ich jetzt aus dem Fenster gucke und ich schaue mir das Leben im Jahr 2025 an und da sind vielleicht auch all diese Krisen ein Thema, die du jetzt mehr oder weniger auch gerade angesprochen hast, dann muss ich ja verstehen, warum ist das jetzt gerade so, und ich kann mich auf Erklärungssuche machen und dann vielleicht ein bisschen besser verstehen, wo es herkommt und wie es sich vielleicht auch entwickeln könnte. Aber ich glaube, allein das ist es schon auch nicht mehr. Also es gibt ja so einen fürchterlichen Radio und inzwischen ja auch Podcast-Ausdruck, Markus, den wirst du ja ganz gut kennen, Ansprechhaltung. Ja? Also wie setze ich mich denn jetzt hin um irgendjemandem das zu erklären. Und da hören wir zum Beispiel ganz oft immer wieder von den Leuten, die auch zu unseren Live-Shows machen, wir auch kommen und so, ah, ich habe Geschichte früher gehasst, weil die haben das auch so doof erzählt und so doof erklärt und ich hatte nie Spaß im Geschichtsunterricht. Es geht jetzt nicht darum, da irgendwie Witze draus zu machen, wenn wir dieses Jahr zum Beispiel uns viel mit 1945 beschäftigt haben, weil es sich jetzt eben zum 80. Mal gejährt hat. Dann, was soll man über das Ende des Zweiten Weltkriegs für Witze machen? Aber es geht natürlich trotzdem darum, jemanden so anzusprechen, dass er vielleicht mal darüber nachdenkt, hey, wie wäre das gewesen, wenn ich damals gelebt hätte? Mhm. Und hey, welche Verantwortung trage ich eigentlich heute? Und ich versuche einfach, Geschichte fühlbar zu machen und einfühlsam darüber zu sprechen. Ich versuche, auf einem normalen Level darüber zu sprechen. Ich versuche eigentlich, ganz viele Basics zu beachten, die wir JournalistInnen vielleicht sowieso machen sollten. Ich schmeiße Fremdwörter raus. Ich gehe nicht davon aus, dass jemand weiß, was das ist, wenn ich sage Aufklärung oder wenn ich sage Hochmittelalter oder wenn ich sage Spätklassizismus, sondern dass ich sage, da wurde vielleicht so gebaut und ihr habt vielleicht das schon mal gesehen oder also das einfach so, wie wenn wir beiden uns jetzt auf einen Kaffee treffen würden, dir auch so zu erklären. Und ich glaube, das ist so ein bisschen Teil auch ja unseres Auftrags, das verständlich und erklärbar zu machen.
Wer hat dir denn vermittelt, dass Geschichte wichtig ist?
Captain America vielleicht.
Tatsächlich über die Superhelden?
Ja, das spielt schon irgendwo auch eine Rolle, weil es aber vielleicht auch ein Scherzchen. Also ich hatte tatsächlich einen Latein- und Geschichtslehrer, den Herrn Mertin, den ich wirklich toll fand. Und der hat mir das vermittelt. Allerdings, ich habe ja noch ganz, ganz wenige Jahre meines Lebens in der DDR gelebt, bevor sie zugrunde gegangen ist. Und meine Eltern sind dann mit mir in den Westen. Und ich habe schon immer verstanden, dass irgendetwas mal mit uns war, was anders war und wir von irgendwo kommen. Und dass das alles nicht rein zufällig jetzt hier so ist, wie es ist. Und dann das Ruhrgebiet, wo ich dann groß geworden bin, auch nicht einfach immer schon so war, wie es war. Das Ruhrgebiet lebt ja auch voller Geschichte. Wir wurden jedes zweite Wochenende in irgendwelchen Zechen geschleppt und Industriekultur wurde uns gezeigt. Also ich hatte vielleicht einfach Glück, dass mir viele Menschen um mich herum immer wieder gezeigt haben, dass wir auf den Schultern von ganz, ganz vielen Menschen vor uns stehen und dass man das nicht einfach vergessen darf.
Vielen Dank, Markus Dichmann. Sein Buch Boom, die Welt der Superhelden, die ersten 100 Jahre, ist bei WBG Theis erschienen. Von seinem Geschichtspodcast Eine Stunde History kommt jede Woche eine neue Folge. Alle finden Sie in der Deutschlandfunk-App und in der ARD-Audiothek.